Vielen Dank für das herzliche Willkommen und die lieben Wünsche und Grüße. Nehmen Sie gerne mit. Vielen Dank auch für die Zeit, die wir miteinander verbringen können. Es gibt einen Text, den der Herr mir schon seit Jahren aufs Herz gelegt hat. Ich habe irgendwann schon mal darüber gesprochen, aber der Text ist mir so wichtig, dass ich ihn einfach noch mal mit euch teilen möchte. Und zwar im Judasbrief. Das ist ein ganz kurzer Brief und da die Verse 22 und 23. Judas 22 und 23, die Verse. Und da heißt es: Und erbarmt euch derer, die da zweifeln. Reißt sie aus dem Feuer und rettet sie. Der anderen ermahnt euch mit Furcht und hasst auch den Rock, der von Flecken, vom Fleisch befleckt ist. Zwei kurze Verse. Um die Verse richtig einzuordnen, müssen wir den Kontext beachten. Und was steht vor diesen zwei Versen? In Vers 20 heißt es: Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euer allerheiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und dann kommt dieser Text. Aber zu Beginn dieses Briefes, wer ist Judas? Judas ist also ein Bruder Jesu und er hat ein großes Anliegen an die Gemeinde. Und zwar, er stellt fest, dass die Gemeinde unterwandert wird durch Menschen, die keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Es sind also Scheinchristen, die eine zweifelhafte Moral haben, Rebellion gegen Gott ausüben. Und im Vers 4 heißt es dann, Judas Vers 4, denn es sind etliche Menschen eben eingeschlichen, für die ihr schon längst geschrieben ist solches Urteil. Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Lüste und verleugnen unseren alleinigen Herrn und Herrscher Jesus Christus. Judas schreibt also über die Gottlosen in der Gemeinde. Gibt es überhaupt Gottlose in der Gemeinde? Oder wer sind denn diese Gottlosen, die in der Gemeinde sich eingeschlichen haben? Es ist wichtig, diese Frage wirklich zu definieren, dass wir nicht auf irgendeinen falschen Schluss kommen. Die Menschen, von denen hier Judas schreibt, haben einen frommen Schein. Das heißt also, sie bringen auch oft falsche Lehren und haben einen unchristlichen Lebenswandel, was auch immer das bedeutet. Also nicht nur der nicht an Gott glaubt, ist gottlos, sondern auch fromme dem Schein nach. Zwei Texte im 4. Mose 16, wir müssen nicht aufschlagen, da geht es um die Rote Kora und sie wird als gottlos bezeichnet, mitten im Volk Gottes. Oder im 2. Timotheus Kapitel 3, im Vers 5, spricht Timotheus über Scheinheilige, die Jesus nicht oder nicht so leben, wie es gerne gewünscht ist. Also eine Menschen, die keine persönliche Beziehung zu Jesus haben, werden hier als gottlos bezeichnet. Ist echt eine harte Aussage, die mich wirklich trifft. Wie kann es möglich sein, dass in der Gemeinde Gottes Gottlose sind? Aber Judas geht darauf ein. Es bezieht sich hier also nicht nur auf den Lebensstil, sondern auch auf selber gestrickte Lehren, die ich mir ausdenke, oder auch falsche Auslegungen des Wort Gottes. Fatal ist, dass viele Geschwister innerhalb der Gemeinde von diesen Gläubigen, von diesen Heuchlern angesteckt werden und ihren Glauben in Zweifel stellen und nachfragen, ist es wirklich ein Gott, der mich führt, oder wer ist eigentlich der Herr der Gemeinde? In den Versen 5 bis 6 bis 16 wird also aufgezeichnet, wie Gott mit diesen Menschen damals in der Vergangenheit umgegangen ist. Und er nennt auch, was die Merkmale von den Scheinheiligen und die Irrlehrer sind. Und zusammenfassend kann man sagen, Judas bezeichnet die so, und es heißt hier in diesen Versen 5 bis 16, sie sind gottlos, moralisch verdorben, verleugnen Christus, harten mit ihrem Schicksal, streben nach Selbsterfüllung, befleckt das Fleisch, sind rebellisch, verachten die Engel, sind Träume, unwissend, verdorben, unzufrieden, reden überheblich, sind Schmeichler, Spötter, reden stolze Worte, verursachen Trennung, sind weltlich gesinnt und werden nicht vom Heiligen Geist geführt. So fasst es Judas zusammen. In den Versen 17 bis 21 macht Judas ganz deutlich, was die Kennzeichen von wahren Christen sind. Und zwar zusammenfassend kann man also sagen mit Judas, sie hören auf die Worte Jesu und der Apostel, achten auf das prophetische Wort, halten daran fest, sind treu auch im Spott, haben eine geistliche Gesinnung, erbauen sich im Glauben, beten im Heiligen Geist, bleiben in der Liebe Gottes und warten auf die Wiederkunft Christi. So stellt Judas die wahren Gläubigen dar. Soweit der Kontext oder Zusammenhang dieser beiden Verse 22 und 23. Judas bringt also den Lesern damals und uns heute Folgendes nahe. Seid auch selbst barmherzig mit denen, ich lese es aus einer modernen Übersetzung, die ins Zweifeln gekommen sind. Andere könnt ihr vielleicht gerade noch aus den Feuern des Gerichtes reißen, und wieder andere sollt ihr euch erbarmen, müsst aber sehr vorsehen, dass ihr nicht mit ihren Sünden angesteckt werdet. Ich habe die Predigt überschrieben, praktische Seelsorge. Und habe sie in drei Teile geteilt, so wie das auch Judas getan hat. Erste, sich der Zweifler erbarmen. Das zweite, andere reißt aus den Feuer. Und das dritte, sich wieder andere erbarmen, die ein beflecktes Kleid tragen. Zum ersten, sich der Zweifler erbarmen. Und wenn wir ehrlich sind, ich beziehe mich damit ein, gibt es Situationen in unserem Leben, wo wir Anfechtungen erleben und wo es auch sein kann, dass wir manchmal ins Zweifeln kommen. So wie wir alle auf die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes täglich angewiesen sind, so sollten wir auch mit unseren Schwestern und Brüdern umgehen und ihnen helfen und sich ihrer erbarmen. Seid auch selbst barmherzig mit denen, die in Zweifel gekommen sind. Hier wird also von Gläubigen auf der einen Seite gesprochen, die durch Irrlehren ins Zweifeln gekommen sind, die verunsichert wurden, die gewisse Glaubenskonflikte haben, in denen sie sich bewegen, mit denen sie nicht umgehen können im Moment. Es handelt sich ja auch um Gläubige, die einen Lebenswandel führen, wie auch immer sie in diesen Lebenswandel hineingekommen sind und vielleicht schwerlich unterscheiden können zwischen Sein und Schein. Wie sollen wir diesen Gläubigen helfen? Die Frage ist, wie helfen wir uns, wenn der andere, der neben mir sitzt oder vor mir sitzt, einen gewissen Zweifel hat und diesen auch manchmal auch äußert? Ganz sicher nicht so, dass man ihn gewisse, ich sag's mal platt, Bibeltexte um die Ohren haut, wie zum Beispiel Jakobus Kapitel 1. Und da heißt es in Kapitel 1, die Verse 6 und 8, ich lese aus einer modernen Übersetzung: Wenn du betest, dann mach das voll Vertrauen auf Gott und zweifle nicht daran, dass er auch dich hört. Der Zweifel hat, der ist wie eine Welle im Meer. Die werden vom Wind hin und her getrieben. Einen solchen Menschen braucht ihr gar nicht erst zu erwarten, dass Gott ihm etwas gibt. Auf einen, der immer zweifelt, kann man sich nicht verlassen. Er ist gespalten und unbeständig in allem, was er unternimmt. Was für eine Aussage. Was machen wir jetzt mit der Aussage vom Judas? Und was machen wir mit der Aussage von Jakobus? Die stehen doch völlig konträr gegenüber. Wie lösen wir denn dieses Problem auf? Auf der einen Seite sagt Judas, kümmert euch um die, die zweifeln. Reißt sie aus dem Feuer. Und Jakobus sagt, ihr habt überhaupt keine Chance, der ist so und so verloren. Wie gehen wir jetzt damit um? Wie lösen wir diese Spannung auf? Hat jemand eine Idee von euch? Eine echte Frage. Wie gehen wir damit um? Was hat Wolfgang in der Sabbatschule erwähnt? Es gibt manche Perspektiven, die wir im Moment gar nicht sehen. Und die wichtig sind, auch mal zu erleben, wie Gott auch wirklich ist. Diese Pferde von Jakobus sind uns nicht unbedingt gegeben, damit wir das Problem des Zweifels noch verstärken und vergrößern, sondern dass wir die Funktionsweise des Zweifels einfach verstehen lernen, für ihn beten und ihn praktisch unterstützen, sein Vertrauen wieder auf Jesus zu setzen, dass wir ihm helfen, ihn wieder das Vertrauen auf Jesus zu setzen. Wie kann man also solchen Mitgläubigen, die in Zweifel gefallen sind, helfen? Man sollte sie nicht beschimpfen. Man sollte sie nicht verachten, sondern, wie Judas sagt, barmherzig mit ihnen umgehen, wie auch Jesus mit dir und mit mir umgeht. Einen solchen Gläubigen helfen wir, indem wir die Offenheit seiner Zweifel oder seiner Fragen zur Kenntnis nehmen und nicht kleinreden und sagen, das siehst du völlig falsch, da steht dieses und jenes, sondern wir sollten sie annehmen als wirklich, er offenbart sich, er outet sich, und das ist doch einmal ein großer Schritt in die Richtung, wo wir miteinander durch den Geist Gottes und durch das Wort Gottes Dinge erleben können oder klären können. Sicherlich gibt es nicht immer eine Patentantwort. Aber wir dürfen ihnen helfen, diese Nöte zu tragen. Und es gibt nicht auch nicht mal ein Patentrezept für alles. Wir können ihnen helfen, wenn wir gemeinsam mit ihnen im Gebet zu unserem Heiland kommen. Und der Herr möchte uns allen einen tragfähigen Glauben schenken. Einen Glauben, der uns Stabilität in unserem Leben gibt. Bei allen Bemühungen, unseren Mitmenschen zu helfen oder Mitgläubigen zu helfen, sollten wir daran denken, dass wir diesen Dienst nur aus der Kraft des Heiligen Geistes tun können. Weisheit, Kraft und Ausdauer kann er uns nur schenken, wenn wir ihn darum bitten. Und darum sollte das Gebet die Grundlage unseres Dienstes für unseren Nächsten sein. Wenn wir anderen dienen, so ermutigt uns Judas zumindest dazu, es liebevoll zu tun. Wir dürfen unseren Nächsten stärken, indem wir uns zuerst stärken haben lassen. Weil durch unsere Schwachheit können wir es nicht tun. Und wir finden nicht den richtigen Zeitpunkt, auch noch nicht die richtigen Worte und den richtigen Zugang zu unseren Geschwistern. Zum anderen heißt es, reißt sie aus dem Feuer. Was für eine Aussage, reißt sie aus dem Feuer. Ich möchte mal so sagen, diese hingefallenen Gläubigen Sie verlieren nicht sofort das ewige Leben. Und das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Es gibt eine Zeit der Gnade, in der wir heute noch leben. Wann diese Zeit der Gnade nicht mehr gilt, das ist nicht unsere Angelegenheit, weil wir leben noch in dieser Zeit der Gnadenzeit und diese Tür ist noch nicht geschlossen, weil es gibt so viele tausend Menschen, die sich heute noch für Jesus entscheiden. Also besteht die Möglichkeit, immer wieder diese Gnade Gottes für jeden Zweifelnden in Anspruch zu nehmen. Es sollte daher unser seelsorgerisches Bemühen sein, unseren Geschwistern aus diesem Zustand herauszuhelfen, wenn sie sich helfen lassen. Drei Fragen dazu. Spüren wir hier die Dringlichkeit, die Judas uns aufs Herz legt? Kann uns das Anliegen egal sein, was dein nächster Bruder oder deine Schwester, was für einen geistlichen Zustand er hat? Können wir einfach zur Tagesordnung übergehen und zu sagen, ja, das wird schon irgendwie und so weitermachen wie gehabt? Was heißt hier, reißt sie aus dem Feuer? Was bedeutet aus dem Feuer reißen? Etwas, was bereits gefährdet oder vielleicht schon fast verloren ist, zu einem guten Ausgang zu bringen. Reißt sie aus dem Feuer und rettet sie. Und jeder, der in diesem Dienst steht, und es sollte eigentlich jeder von uns sein, weiß, dass es nicht einfach ist. Und wir brauchen hier von Gott erbetene Weisheit, Liebe und Ausdauer, wie ich schon erwähnt habe. Es ist unbedingt notwendig, dieses zu bekommen. Um unseren Geschwistern zu dienen und zu helfen, sollten wir durch den Heiligen Geist geführt werden. Und er soll uns dieses Anliegen aufs Herz legen. Nicht, weil der Gemeindeleiter oder der Diakonieleiter sagt, kümmere dich mal um diesen und jenen, sondern es sollte uns ein Bedürfnis sein, dass der Herr uns aufs Herz legt, mit meinen und deinen Mitgeschwistern zu tragen, Nöte, die sie haben. Oder auch, wenn man in Streit lebt, oder wenn es Missverständnisse gibt. Zu helfen, dass es eine Versöhnung gibt und einen Neuanfang. Unseren Geschwistern zu dienen und zu helfen, ist eine Sache des Heiligen Geistes, der es uns aufs Herz legen möchte oder muss. Und sowas nennt man gottgeführte Empathie. Für den Nächsten. Der dritte Punkt. Und wieder andere erbarmt euch, die ein beflecktes Kleid tragen. Die befleckten Kleider sind ein Symbol für das Leben eines Gläubigen, das durch Schmutz oder mit Sünde verunreinigt wurde. Er hatte dieses weiße Kleid von Jesus bekommen, die Gerechtigkeit Christi für sich in Anspruch genommen. Und aus welchen Gründen auch immer dieses Kleid wieder schmutzig geworden ist. Offensichtlich hat es damals zur Zeit Judas auch Gläubige gegeben, die falschen Lehren nachgefolgt sind, einen unmoralischen Lebenswandel geführt haben und so ihre weißen Kleider wieder beschmutzt haben. Und in den Versen 22 und 23 wird das griechische Wort Eleo genannt, was für Erbarmen steht. Und im Neuen Testament wird dieses Wort Eleo auch für göttliche Gnade verwendet. Das heißt, die Gnade Gottes, die er dir und mir gegeben hat, auch anderen Menschen weitergeben, damit sie den Weg zu Jesus wieder finden, damit ihr Glaube wieder tragfähig wird und die Zweifel sich auflösen oder weniger werden, damit wir diese Beziehung, diese persönliche Beziehung zu Jesus wieder pflegen und er uns wirklich auch beisteht, durch dieses Tal hindurchzugehen. Dabei ist der Unterschied, den Judas hier im Vers 23 aufzeigt, besonders wichtig. Es heißt hier, andere sollt ihr aus den Flammen des Gerichtes reißen. Begegnet allen Menschen mit Güte, aber nehmt euch dabei in Acht, dass ihr euch nicht von ihrem gottlosen Lebensstil anstecken lasst. Und diese Unterscheidung ist sehr wichtig. Nicht den Sünder ablehnen, sondern die Sünde. Gott tut alles, um uns wieder gemeinsam in die Gemeinschaft zu bringen. Jesus hat alles getan, um diese Gemeinschaft und diese Einheit im Glauben erlebbar zu machen. Es gibt ein Beispiel, was wir heute auch in der Sabbatschule besprochen hatten. Das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Es ist ein Gleichnis für uns heute persönlich. Wenn Menschen nicht mehr mit Jesus gehen, nicht mehr auf ihn hören, ihren eigenen Weg durch die Welt gehen, aber die Gnade Gottes ist immer noch bei ihnen. Sie müssen ihre Erfahrung machen, aber sie können wieder zurück zu ihrem Herrn oder zu ihrem Vater kommen. Hingefallene Gläubige, ich möchte es mal so sagen, werden bei Gott nicht abgeschrieben. Gott macht keinen Haken und sagt, erledigt. Es ist noch Zeit der Gnade. Jesus möchte dir und mir wieder ein reines Kleid schenken. Gnade erleben wir, wenn wir die Gerechtigkeit Jesu, die er jeden Menschen schenken möchte, wieder aufs Neue annehmen und, wie auch schon gesagt, diese Gerechtigkeit Christi ist der Grund und die Basis, auf der wir in der Gemeinde miteinander leben dürfen und müssen. Eine solche Einstellung möchte Jesus von uns. Und ich möchte es an zwei Beispielen festmachen. Als erstes die Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4. Und das zweite Beispiel Petrus. Lukas schreibt in Kapitel 22 und hier sagt Jesus zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre und du, wenn du dich einst bekehrt hast, stärke deine Brüder. In beiden Gesprächen wird nichts unter den Teppich gekehrt und es geschieht sachlich liebevoll und nicht mit einem erhobenen Zeigefinger. In diesen beiden Gesprächen wird ganz deutlich, dass es hier um Vergebung und Wiederherstellung geht. Und wir dürfen auch in Gesprächen, die uns der Herr aufs Herz legt, mit Menschen oder mit Schwestern und Brüdern zu reden, die Konsequenz der Sünde, aber auch die Vergebung nicht unerwähnt lassen. Seelsorge, die das nicht tut, ist keine Sorge für die Seele. Im Vordergrund steht immer das Bemühen, das Angebot Gottes nahezubringen, Vergebung und Wiederherstellung und Aufhelfen eines Gefallenen. Jesu Worte um den Menschen sind mit Langmut und Geduld geprägt. Und er erwirbt heute auch um dich und um mich. Um diese Langmut und diese Barmherzigkeit anderen Menschen weiterzugeben. Ich möchte es kurz zusammenfassen. Judas schrieb diesen Brief, um Gläubige vor der Vermischung von Wahrheit und Lüge zu warnen, die sich damals in die Gemeinde Gottes eingeschlichen hat und so auch geistliches Wachstum behindert. Er zeigt deutlich auf, welche diese Aussagen, die Judas damals hatte, für uns heute genauso wichtig sind wie für die Menschen damals. Wir, die wir am Ende der Zeit oder an der Endzeit leben, ist es wichtig, diese Worte von Petrus auch in unser Herz schreiben zu lassen. Judas führt uns zu dem Punkt, persönlich dich und mich zu dem Punkt, aber auch als uns als Gemeinde Entscheidungen zu treffen, dem Ruf Gottes zu folgen, weiterzugehen mit denen, die auch Zweifel haben, sie mit an der Hand zu nehmen und sie auf den Weg zu dem Himmel zu begleiten, sie nicht alleine rückzulassen. Seelsorge ist gelebte Nächstenliebe. Sie zeigt, du bist nicht allein. Du wirst gehört. Gott kennt dein Herz. Und wenn wir uns in der Zeit der Trauer oder der Erschöpfung oder der Schuld befinden, dann ist Seelsorge ein sicherer Ort zum Reden, zum Beten, zum Atmen und zum Neuaufstehen. Nicht nur der Prediger ist Seelsorger oder der Diakon, sondern jeder von uns hat diese Aufgabe, die der Herr uns aufs Herz legen muss. Wir sollen keinen wilden Aktionismus tun, sondern das tun, was der Heilige Geist uns wirklich auch aufs Herz legt und dann die Kraft gibt, uns zu stärken, um mit solchen Dingen auch umgehen zu können. Seelsorge möchte nichts reparieren, sondern begleiten, stärken und ermutigen. Hilft uns, den Menschen wieder Hoffnung zu geben und die Nähe der Gegenwart und die Gegenwart Jesu wirklich wieder aufs Neue zu erleben. Wichtig ist, dass wir ein offenes Ohr, ein offenes Auge, ein offenes Herz, eine helfende Hand anzubieten haben, um den Menschen wieder aufzuhelfen. Wenn Gott sie nicht aufgibt, ihnen immer wieder Chancen, Vergebung und Annahme schenkt, haben wir nicht das Recht. Wir haben nicht das Recht, andere aus den Augen zu verlieren und sagen, aus den Augen, aus den Sinn und sie abzuschreiben. Und dabei ist es wichtig, dass Jesus uns diese Langmut schenkt. Nicht wir legen die Zeit der Langmut fest oder sagen, ich mag es nicht mehr, jetzt bin ich schon 2 Jahre dran und es passiert immer noch nichts, sondern der Herr muss uns die Zeit der Langmut ganz deutlich offenbaren und sagt, es ist noch nicht zu Ende. Du hast noch Geduld und Langmut mit deinem Bruder oder mit deiner Schwester. Jesus ist der Maßstab. Und nicht ich. In Sprüche 16,32 heißt es, besser ein Langmütiger als ein Held. Und besser, wer seinen Geist beherrscht, als wer eine Stadt erobert. Was nützt es, wenn Christen eine ganze Stadt für Jesus gewinnen? Dass die Menschen Jesus annehmen, das ewige Evangelium erleben, wenn wir als Gemeinde nicht bereit sind, diesen Menschen zu dienen, sie zu erhalten, ihn aufzunehmen, zu bewahren und gemeinsam mit ihnen auf den Weg zum Himmel zu gehen. Wenn Jesus eins fragen wird, was habt ihr denn mit meinem Schaf und meinen Lämmern getan, die ich euch anvertraut habe? Was für eine Antwort geben wir ihm? Judas Schwerpunkt ist Mission. Und sein Tenor liegt auf Erhalten und Bewahren. Und ohne diese Behalten und Erwahren kann eine Gemeinde nicht wachsen und bestehen und verliert so ihre Existenzberechtigung. Und diese Berechtigung ist die Rechtfertigung aus Glauben. Was Jesus für dich und für mich und für alle Menschen getan hat, das muss die Grundlage sein. Und der Weg mit Jesus, also die Heiligung und die Heilung unserer Herzen. Judas beendet seinen Brief mit den Versen 24 und 25. Und er schreibt hier: Dem aber, der euch kann behüten vor dem Straucheln und stellt vor das Angesicht seiner Herrlichkeit unsträflich mit Freuden. Dem einen Gott, unseren Heiland durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht von aller Zeit, jetzt und in aller Ewigkeit. Das ist das, was Judas uns wünscht, der uns behütet vor dem Straucheln. Unser Heiland kennt deine momentane Situation. Er weiß, wo du stehst. Er kennt dein Herz. Und er weiß, welche Nöte und Schwierigkeiten du hast. Vielleicht welchen Zweifel, den du hegst und den du nicht los wirst. Triff eine Entscheidung für ihn. Triff eine Entscheidung wieder für ihn und seine Gemeinde. Erlaube dem Bruder oder der Schwester, der neben dir sitzt, hinten oder vor dir, dich aus dem Feuer zu reißen, wenn es notwendig ist. Gib ihm die Erlaubnis, dich aus dem Feuer zu retten. Erbarme dich deines Nächsten und zeige Langmut und Rettersinn. Ich wünsche uns, dass wir diesen Judasbrief doch mal in einer Stillstunde noch mal ganz lesen und die letzten Verse uns noch mal zu Gemüte ziehen und uns fragen, was möchte Jesus von dir und von mir? Ich wünsche euch da viel Weisheit im Umgang innerhalb auch dieser Gemeinde hier, auch den neu gewählten Geschwistern, die einen Dienst haben, wünsche ich Gottes Segen und Führung und Weisheit, damit sie den Willen unseres Heilands erkennen und die Gemeinde nach seinem Willen führen und leiten. Das wünsche ich euch. Und ich möchte gerne diesen Wunsch auch noch für unseren Heiland bringen und mit euch beten. Lieber Vater im Himmel, diese zwei Verse, die bewegen uns immer wieder aufs Neue. Herr, wir sind so hilflos und manchmal stehen wir einfach daneben und wissen nicht, was wir tun sollen. Wir erleben unsere Geschwister, die manchmal, Herr, du kennst ihr Herz und du weißt, wo sie stehen. Und du weißt auch, dass sie deine Kinder sind, die du nicht verlassen wirst. Danke, dass du uns diese Gemeinschaft der Gemeinde hier gestellt hast, damit wir einander ermutigen können, damit wir auch junge Menschen, die hereinkommen, annehmen, ihnen Gemeinschaft schenken, ihnen einen Rahmen zu geben, wo sie auch Fragen loswerden können, ohne dass sie verurteilt werden. Dass wir manche Dinge einfach hinterfragen, nicht nur einfach hinnehmen und kluge theologische Antworten geben, sondern wirklich mit deiner Hilfe in deinem Wort Erkenntnis zu bekommen über Dinge, die uns bewegen. Danke, Herr, dass wir auch offen und ehrlich in diesem geschützten geistlichen Rahmen umgehen können. Das wünsche ich der Gemeinde hier in Oberasbach ganz besonders, damit sie wachsen können in deiner Kraft, damit sie Dinge überwinden, die anstehen und dir, Herr, die Ehre geben mit dem, was sie tun. So legen wir diese Gemeinde auch in deine Hände. Segne die Verantwortlichen, die Verantwortung übernommen haben. Und sei auch mit uns besonders, die ihnen und unserem Heiland auch dienen. Lass uns miteinander diesen Weg gehen. Nicht jeder separat, sondern miteinander. Und hab herzlich Dank, dass du deine Gemeinde nicht im Stich lässt, dass wir große Dinge von dir erwarten können. Und wir loben und preisen dich für die Wunder, die du tun wirst. Im Namen Jesu. Amen. Amen.